Hallo, ich heiße Henrik Ermlich und ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Online-Gottesdienst der Landeskirchengemeinschaft Spetzerfehn. Heute feiern wir Pfingsten und genau darum geht es auch in diesem Gottesdienst. Das ist das Thema der Predigt, es geht um Pfingsten. Wir haben ja zwei, würde ich sagen, große christliche Feste in Deutschland. Das ist einmal Weihnachten und das ist einmal Ostern. Das sind so die zwei zentralen Feste, die wir feiern. Und Pfingsten ist eigentlich so ein Fest, das in unserer christlichen Tradition, würde ich sagen, eher untergeht. Man merkt das auch in unserer Gesellschaft. Weihnachten, zwei Monate vorher, kann man schon Schokoladenweihnachtsmänner kaufen. Zu Pfingsten gibt es keinen Schokoladenheiligen Geist. Selbst Ostern sind die Regale schon einen Monat vorher vollgestopft mit Osterhasen, aber es weist irgendwie nichts auf Pfingsten hin. Wir schmücken unsere Häuser zu Weihnachten mit Tannenbaum, mit Adventskranz, mit Deko. Auch zu Ostern gibt es eine Menge Osterdeko, aber zu Pfingsten gibt es keine Deko. Weihnachten, Ostern hat man 14 Tage frei, aber Pfingsten nur zwei. Pfingsten hat so als Fest eigentlich, würde ich sagen, für uns keine Bedeutung. Auf der anderen Seite, aber geistlich gesehen, ist Pfingsten ein Ereignis, das Weihnachten und Ostern in seiner Bedeutung nichts nachsteht. Worum geht es bei Pfingsten? Nach seiner Auferstehung hat Jesus seine Jünger zusammengerufen und hat ihnen einen Auftrag gegeben. Ein Auftrag mit einer gewaltigen Dimension. Er hat ihnen nämlich gesagt, dass sie in alle Welt gehen sollen, um den Menschen dort das Evangelium zu verkünden und sie zu Jüngern zu machen. Wenn man sich mal dieser Dimension, dieses Auftrages bewusst wird, das bedeutet ja, dass wir Christen den Auftrag haben, dass wir dafür Sorge tragen, dass alle Menschen in der Welt, alle Volksgruppen, alle Länder das Evangelium über Generationen hinweg hören können. Und dass sie selber eigene Gemeinden haben, die das Wort Gottes predigen und verkündigen. Das war in der damaligen Zeit natürlich eine sehr große Herausforderung, da die Mobilität ja sehr stark eingegrenzt war. Es gab keine Medien, die man irgendwie nutzen konnte. Es gab keine Flugzeuge oder Autos, mit denen man reisen konnte. Das dauerte ja damals alles ewig. Heute haben wir diesen großen Vorteil, dass wir diese Dinge nutzen können. Auf der anderen Seite gibt es andere Herausforderungen. Es gibt Länder, die durch Kriege vielleicht gesperrt sind, wo man nicht reinkommt. Es gibt Länder, in denen Christen verfolgt werden, wo man nicht öffentlich predigen darf, wo es wahnsinnig schwer ist, das Evangelium überhaupt zu verkündigen. Auch heute noch merken wir, dass es ein Auftrag ist, eine Dimension hat, den wir noch lange nicht erfüllt haben, wo es noch wahnsinnig viel zu tun gibt. Und das Interessante, als Jesus seinen Jüngern diesen Auftrag gibt, hätte man vielleicht erwarten können, dass Jesus vielleicht auf dieser Erde bleibt und ihnen hilft, diesen Auftrag auszuführen. Jesus hätte ja selber in dieser Welt bleiben können, er hätte auch in andere Länder reisen können, er hätte predigen können, er hätte Kranke heilen können, er hätte die ganzen Nationen besuchen können, Jesus hätte so viel bewegen können, aber er macht es nicht, sondern er geht zurück in den Himmel. Und dann lässt er seine 12 Apostel, seine 12 Jünger und noch 150 andere, die sich so um ihn geschart hatten, die lässt er zurück. Und die Bibel sagt uns, dass diese Jünger total verängstigt waren, weil sie Angst hatten vor den Gesetzeslehrern, vor den Hohepriestern, die Jesus gekreuzigt hatten. Es heißt, als Jesus in den Himmel auffährt, dass viele noch gezweifelt haben, also viele waren sich noch nicht einmal wirklich sicher, ob Jesus nun wirklich der Messias war, ob das, was sie da alles gesehen haben, ob das so stimmt, ob das wahr ist. Und es waren arme Fischermänner, die keine finanziellen Möglichkeiten haben. Da kann man nicht davon ausgehen und sagen, dieses Projekt, dieser Auftrag ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Keine Chance, dass diese Jünger in der Lage sind, diesen weltweiten Auftrag in seiner vollen Dimension zu erfüllen. Unmöglich, geht nicht. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, bleibt in Jerusalem und ich werde euch den Heiligen Geist senden, der euch die Kraft gibt, als meine Zeugen aufzutreten. Und das verändert alles. Schauen wir uns an, was die Bibel dazu sagt. In Apostelgeschichte 2 wird nämlich genau dieses Pfingstevent beschrieben. Da heißt es hier, als der Pfingsttag anbrach, waren wieder alle Jünger am selben Ort zusammen. Plötzlich entstand vom Himmel her ein Brausen. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah und sich zerteilte und sich auf jeden einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen plötzlich an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Zu dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt in Jerusalem auf. Als dann dieses Geräusch entstand, lief die Menge zusammen. Fassungslos hörte jeder die Apostel in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, sind denn das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kann es sein, dass wir sie in unserer Muttersprache reden hören? Wir sind hier Parther, Meder, Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, Kappadokien, aus Asien, aus Phrygien, Pamphylien, aus Ägypten, aus der Gegend um Cyrene in Libyen. Dann sind hier noch ansässige Römer, gebürtige Juden oder zum Judentum Übergetretene. Selbst Kreter und Araber sind hier. Wie kann es nur sein, dass wir sie in unseren eigenen Sprachen von den großen Taten Gottes reden hören? Sie waren bestürzt. Was ist das nur? Fragt einer den anderen ratlos und erstaunt. Einige allerdings sagten spöttisch, die haben nur zu viel vom süßen Wein getrunken. Die Jünger, ungefähr 150 Männer und Frauen, versammelten sich am Pfingsttag wieder zusammen in einem Haus. Und dann passiert es. Es kommt etwas wie das Brausen eines Windes und dann kommt der Heilige Geist. Und er setzt sich in Form von Feuerflammen, von Feuerzungen auf jeden Einzelnen nieder. Als Jesus getauft wurde, erscheint der Heilige Geist in Form einer Taube. Hier erscheint der Heilige Geist in Form einer Feuerflamme. Es gibt einen kleinen Unterschied in der Art und Weise, wie Jesus den Geist Gottes empfängt und wie wir Menschen ihn empfangen. Das Feuer ist im Alten Testament ein Bild für die Gegenwart Gottes. Es taucht sehr oft in der Bibel auf, zum Beispiel im Tempel oder auch in der Stiftshütte. Der siebenarmige Leuchter, das Feuer, was dort brennt, ist ein Symbol der Gegenwart Gottes. Als Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit, nachts wandert er vor ihnen her in einer Feuersäule. Elia wird in einem feurigen Wagen in den Himmel genommen. Und es gibt viele andere Visionen, wo Gott mit Feuer oder in Bezug mit Feuer auftaucht. Auch als Gott einen Bund mit Abraham schließt, läuft eine Feuerflamme durch die durchgeschnittenen Tiere hindurch als Besiegelung des Bundes, ein Zeichen auch für die Gegenwart Gottes. Also das Feuer hier ist ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Gott selber lässt sich auf einzelne Menschen nieder. Und dann fangen sie plötzlich an, in fremden Sprachen zu reden. Hier werden 15 Nationen aufgezählt, 15 verschiedene Sprachen, Menschen aus anderen Nationen, die plötzlich die Jünger, die eigentlich Galiläer sind, die nur diesen hebräischen Dialekt hatten, vielleicht noch ein bisschen Aramäisch, vielleicht ein bisschen Griechisch, aber mehr auf keinen Fall, die diese Sprachen gar nicht konnten. Aber plötzlich hören sie, wie diese Männer und Frauen in ihrer Muttersprache von den großen Taten Gottes erzählen. Und dieser Geist Gottes verändert alles. Das Erste, was auffällt, ist, bevor die Jünger den Geist Gottes bekommen, haben sie sich in ihren Wohnungen verriegelt. Sie haben sich eingeschlossen, weil sie Angst hatten. Und in dem Moment, als der Geist Gottes auf sie kommt, da merken wir plötzlich, dass diese Jünger auftreten und die Botschaft verkündigen, für die Jesus ja gestorben ist. Sie verkündigen plötzlich den gekreuzigten Jesus. Und diese Botschaft kommt nicht nur gut an, zumindest nicht bei den Führern und politischen Leitern und auch die geistliche Leitung der Juden. Das heißt, hier hat sich etwas verändert. Der Geist Gottes erfüllt die Jünger mit Mut. Und ich merke das auch ganz oft in meinem eigenen Leben und ich sehe das auch ganz oft bei vielen anderen Christen, dass uns oft der Mut fehlt, mit Menschen über das Evangelium zu reden. Wir haben oft diese Vorbehalte, wo wir uns denken, naja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, wie fange ich an, ein Gespräch an oder vielleicht, was denken die Menschen, wenn ich jetzt plötzlich anfange, von Jesus zu reden? Was denken die Menschen von mir, wenn ich jetzt bei dieser Geburtstagsfeier plötzlich vor dem Essen bete und alle sehen das? Und wir merken ganz oft, dass wir von diesen Ängsten beschlichen sind, ähnlich wie die Jünger. Aber in dem Moment, wo der Geist Gottes auf sie herabfällt, da treten sie in die Öffentlichkeit mit der Botschaft, dass Jesus Christus der Messias ist. Der Heilige Geist hat alles verändert. Und darum ist es wichtig, dass wir uns auch mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen. Weil der Geist Gottes macht mutig und er gibt die Kraft, diesen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, auszufüllen. Ein zweiter Punkt. Wenn wir uns die Apostelgeschichte weiter durchlesen, dann merken wir, was für eine Durchschlagkraft das Evangelium eigentlich hat. Das fängt an in Jerusalem, dass noch an diesem Pfingsttag Petrus predigt und mehr als 3000 Menschen zum Glauben kommen und sich der Gemeinde anschließen. Und von da an heißt es, dass sich jeden Tag immer mehr Menschen der Gemeinde anschließen. Dann kommt es zu einer Christenverfolgung. Die Christen breiten sich aus, sie fangen an, das Evangelium zu erzählen. Es werden Apostel berufen, es kommen Evangelisten, es werden Menschen begabt vom Heiligen Geist und verkündigen das Evangelium. Und es breitet sich aus über Samarien, über die Grenzen Israels, durch das gesamte römische Weltreich. Wir lesen davon, dass es immer wieder Verfolgung gibt, aber trotz dieser Verfolgungen kann das Evangelium nicht aufgehalten werden. Wir lesen davon, dass manche Städte in Aufruhr geraten, weil das Evangelium gepredigt wird. Wir lesen davon, dass viele Kranke geheilt worden sind, dass Dämonen ausgetrieben worden sind, dass Menschen zum Glauben kommen. Also das Evangelium hat in der damaligen Welt innerhalb kürzester Zeit eine unheimliche Durchschlagskraft. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann stechen uns gewisse Menschen ins Auge. Zum Beispiel der Apostel Paulus oder auch ein Petrus zum Beispiel. Ein Jakobus, der für die Gemeinde in Jerusalem verantwortlich war. Ein Philippus, der als Evangelist unterwegs war. Ein Stephanus, der als Diakon unterwegs war, der wahnsinnig viele Wunder gemacht hat, der dann der erste Märtyrer war, der gestorben ist, weil man ihn gesteinigt hat. Und manchmal denkt man, dass diese Männer so viel für Jesus erreicht haben. Aber wenn man genau in die Apostelgeschichte hineinschaut, dann merkt man, dass es nicht um diese Männer geht, sondern es geht um den Heiligen Geist, der diese Männer ausrüstet und befähigt. Diese Männer wie Paulus, Petrus, alle die da erwähnt werden, das waren einfache Menschen wie wir, die auch ihre Zweifel hatten, die ihre Ängste hatten, die ihre Begrenzungen hatten. Aber es waren Menschen, die sich dem Heiligen Geist zur Verfügung gestellt haben, die der Geist Gottes gebraucht hat, um das Evangelium in die Welt hinauszubringen. Und genau das ist das Geheimnis. Es kommt nicht darauf an, dass wir diesen Menschen nachahmen oder versuchen, so zu sein, wie wir sind, oder dass wir denken, das sind unerreichbare Vorbilder. Nein, das gar nicht. Diese Männer haben uns nichts voraus. Sondern der Entscheidende, der alles bewirkt, ist der Heilige Geist. Und diese Männer haben sich von diesem Heiligen Geist erfüllen lassen. Wenn wir die Apostelgeschichte anschauen, dann merken wir, dass es der Geist Gottes ist, der das Reich Gottes baut. Der Geist Gottes ist derjenige, der spricht. Durch Träume, durch Visionen, in Gebetszeiten zu Einzelnen spricht. Er ist derjenige, der Menschen aussendet. Er ist derjenige, der Menschen beruft. Er ist derjenige, der heilt, der Kraft und Autorität gibt, um Zeichen und Wunder zu tun. Der Heilige Geist ist die Hauptperson. Er ist derjenige, der dafür sorgt, dass die Botschaft von Jesus aus Jerusalem rauskommt, über die Grenzen von Israel bis in die ganze Welt. Er ist die Antriebskraft. Und wenn wir in unsere Gemeinde hineinschauen, dann müssen wir uns vielleicht mal die Frage stellen, was treibt uns als Gemeinde eigentlich an? Worauf vertrauen wir, wenn wir diese Gemeinde hier bauen wollen, wenn wir das Evangelium rausbringen wollen in diese Gesellschaft, in unser Umfeld? Vertrauen wir in unsere Finanzen, unser Geld? Vertrauen wir in unsere organisatorischen Fähigkeiten? Vertrauen wir in unsere menschlichen Fähigkeiten? Was heißt es, in die Kraft des Heiligen Geistes zu vertrauen? Wie würde es diese Gemeinde, wie würde es uns verändern, wenn wir uns von dem Geist Gottes erfüllen lassen, so wie die ersten Christen damals? Als ich damals zum Glauben gekommen bin, auf einer Zeltevangelisation in Aurich, bin ich kurze Zeit später in diese Gemeinde gekommen. Ich bin dann in die Jugendarbeit eingestiegen, habe dann angefangen, die Bibel zu lesen und habe dann irgendwann gemerkt, als ich so die Apostelgeschichte durchgelesen habe, Moment mal, irgendwas ist hier anders. Das, was ich in der Bibel lese, scheint mit der Realität, mit dem, was ich so in der Gemeinde erlebe, nicht übereinzustimmen. Und es ist mir auch später und auch heute noch so in vielen anderen Gemeinden ergangen. Ich habe mich gefragt, woran liegt das? Wie kann es sein, dass das, was hier geschrieben steht, so anders ist als das, was wir in unserer Gemeinde erleben. Wenn wir als landeskirchliche Gemeinschaft über den Heiligen Geist reden, dann haben wir eine Geschichte. Und ich glaube, diese Geschichte hat uns geprägt, wahrscheinlich unbewusst. Es hat in der Kirchengeschichte immer wieder Pfingstbewegungen gegeben, Bewegungen, wo der Geist Gottes aufgebrochen ist, mit Zeichen, Wunder, Sprachen, mit Prophetie und. Das hat es immer gegeben. Aber die letzte große Bewegung, die es gegeben hat, die war Anfang des 19. Jahrhunderts in Amerika, in Azusa, wo in einer afroamerikanischen Gemeinde plötzlich das Sprachengebet neu aufgebrochen ist in Verbindung mit Heilung und vielen anderen. Das ist nach Europa rübergeschwappt und über Norwegen kam das Ganze nach Deutschland. Die Gemeinschaftsbewegung, die Leitung der damaligen Gemeinschaftsbewegung hat sich diese Bewegung angeschaut und sie waren anfangs sehr positiv und offen dieser neuen Bewegung eingestellt. Aber im Laufe der Zeit waren viele Dinge, die sie in dieser Bewegung gesehen haben, die nicht in Ordnung waren. Das war auch sicherlich richtig so. Es gab Irrlehren, wie eine genannte Sündlosigkeit. Es gab viele Phänomene, wo man gesagt hat, das kann nicht der Geist Gottes sein. Schreien, lachen, umfallen und. Und dann hat man sich mit einer Berliner Erklärung von dieser Pfingstbewegung abgegrenzt. Und man hat sozusagen der Geist, der in der Pfingstbewegung wirkt, als den Geist von unten bezeichnet und das Ganze abgelehnt. Nun möchte ich nicht über die Geschichte und die Vergangenheit urteilen. Ich möchte nicht die Pfingstgemeinden verurteilen, auch nicht die Gemeinschaftsbewegung, die Leitung, die das damals alles verfasst und sich davon abgegrenzt hat. Das ist nicht wichtig. Aber das Entscheidende ist, dass es damals dazu geführt hat, dass es viele Ängste, viele Verletzungen und viele Vorurteile gegeben hat. Und ich glaube, dass über die Jahrzehnte viele Gemeinden geprägt worden sind, in ihrer Theologie von diesen Ängsten, von den Verletzungen und von den Vorurteilen. Und das hat dazu geführt, dass wir dem Heiligen Geist in vielen nie wirklich Raum gegeben haben. Wenn wir zum Beispiel in unseren Gottesdienst hineinschauen, hat eine klare Liturgie. Aber ich frage mich, was wäre, wenn jemand in unserem Gottesdienst aufstehen würde und eine Prophetie hätte und die weitergeben möchte? Wäre das erwünscht? Würde sich die Person das trauen? Warum betet in unserem Gottesdienst niemand in Sprachen? Warum gibt es niemand, der diese auslegen kann? Klar, wir beten auch für Kranke. Wir beten vorne von der Kanzel für andere. Wir haben Besuchsdienste, wo wir für Kranke beten. Aber warum beten wir nicht auch im Gottesdienst konkret für Menschen und legen ihnen die Hände auf, wie es zum Beispiel auch in anderen Gemeinden passiert? Sicherlich der eine oder andere hat einen Gabentest schon gemacht über den Heiligen Geist. Wir lesen Bücher über den Heiligen Geist, vielleicht auch sogar von Predigern aus dem Pfingstbereich. Aber ich merke, wenn es zur Praxis kommt, zum Ausleben der Geistesgaben, da plötzlich ist eine Blockade da. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als landeskirchliche Gemeinschaft es neu lernen, uns dieser Vergangenheit zu stellen, das aufzuarbeiten und uns neu diesem Wirken des Heiligen Geistes zu öffnen. Weil ich glaube, dass wir sehr viel verschenken. Und ich möchte jetzt eine Frage stellen und ermutige dich, gleich einfach mal die Predigt zu pausieren und mal über diese Frage nachzudenken. Welche Ängste hast du, dem Geist Gottes in unserem Gottesdienst Raum zu geben? Welche Ängste, welche Vorurteile kommen da in dir hoch? Was sind deine Bedenken? Was sind deine Zweifel? Und was müsste man tun, um dem Geist Gottes Raum zu geben, in einer guten Art und Weise? Ich selber habe mich natürlich irgendwann auch auf die Suche gemacht und habe gemerkt, das, was da in der Apostelgeschichte steht, das hat mich angesprochen. Ich habe gesagt, das möchte ich. Ich möchte auch, dass der Geist Gottes durch mich wirkt. Ich möchte diese Kraft erleben. Ich möchte erleben, dass Menschen geheilt werden. Ich möchte erleben, dass Menschen zum Glauben kommen. Das hat mich tief angesprochen. Ich war selber in vielen Gemeinden unterwegs. Ich habe auch klar erlebt, Dinge in Gemeinden, die nicht gut waren, wo ich gesagt habe, nein, das kann wirklich nicht der Geist Gottes sein. Ich habe erlebt, dass in manchen Gemeinden durch eine falsche Theologie des Heiligen Geistes Druck aufgebaut worden ist und dadurch wurde vieles menschlich und natürlich auch falsch. Ich habe auch erlebt, dass in vielen Gemeinden vieles emotional war, was man als Heiligen Geist deklariert hat, was letztlich nicht der Heilige Geist war. Habe aber auch erlebt, dass in manchen Emotionalen der Heilige Geist doch wirkt. Und natürlich habe ich auch Gemeinden erlebt, die das Wirken des Heiligen Geistes auf eine sehr gute Art und Weise in ihren Gemeinden hatten. Und ich denke, es ist gut und wichtig, ist einen Weg zu finden, wie man dem Geist Gottes Raum geben kann. Weil ich immer wieder erlebt habe, dass da, wo der Geist Gottes wirkt, da ist Freude, da ist Freiheit, da ist Heilung. Und das brauchen wir so dringend. Das brauchen nicht nur die Menschen um uns herum, sondern das brauchen auch wir als Christen in unserer Gemeinde. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes. Das Wort Gottes ist nicht nur für den Intellekt da, das ist nicht nur für unseren Kopf da, sondern das ist für unseren ganzen Körper, für unser Herz, für unsere Seele. Und der Geist Gottes bringt das Wort Gottes in einer ganzen Fülle zu uns rüber, die wir nicht allein durch eine Predigt erzielen können. Ich erinnere mich nochmal vor einer Zeit, als ich eine Evangelisation einer Gemeinde hatte. Da haben wir einen Heilungsgottesdienst im Rahmen dieser Evangelisation durchgeführt. Und als wir am nächsten Tag ein Feedback hatten, diese Gemeinde hatte im Vorfeld überhaupt keine Erfahrung mit Heilungsgebet, da war eine Älteste in der Gemeinde. Und sie hatte sehr stark Rheuma. Sie wohnte nur 5 Minuten Fußweg von der Gemeinde entfernt, aber konnte seit über einem Jahr nicht mehr zu Fuß in die Gemeinde gehen, wie sie sonst immer gemacht hatte, weil sie so schwer an Rheuma litt. Und sie kam an diesem Heilungsabend zu uns und hat für sich beten lassen. Und am nächsten Morgen, als wir uns getroffen haben und ein Feedback hatten über diesen Gottesdienst, hat sie unter Tränen berichtet, dass sie gemerkt hat, wie der Geist Gottes sie berührt hat und dass sie geheilt worden ist. Und ich habe mich gefragt, hätte die Frau das vielleicht schon viel früher haben können, wenn man das in der Gemeinde gelebt hätte? Wie viel verschenken wir eigentlich von der Güte Gottes, von seiner Kraft, weil wir uns in unseren Ängsten einmauern, weil wir uns von Vorurteilen und Verletzungen einfach nicht durchringen lassen, dem Geist Gottes wirklich Raum zu geben. Ich möchte euch heute an Pfingsten nochmal neu ermutigen, euch mit dem Geist Gottes erfüllen zu lassen, seine Gegenwart zu suchen und euch einfach von ihm füllen zu lassen und seine Gaben, die er uns gibt, auch wirklich auszuleben, auch in die Gemeinde hineinzutragen. Weil da, wo der Geist Gottes wirkt, da ist Freiheit, da ist Heilung, da ist Freude und da ist Güte. Der Geist Gottes hat nur Gutes für uns. Und Gott hat seinen guten Geist auf die Jünger gegeben. Er hat ihn auf uns gegeben, weil er durch uns wirken möchte. Das Wirken des Heiligen Geistes ist nicht auf irgendwelche Apostel, auf irgendwelche Missionare oder auf einzelne Prediger beschränkt. Sondern, wie Petrus später auch sagt, bei der Erfüllung dieser Prophetie von Joel, dass Gott seinen Geist ausgießen wird auf alle Menschen, auf Junge, auf Alte, egal aus welcher Nation, egal aus welcher Gesellschaftsschicht, egal welchen Geschlechtes, welchen Alters, der Geist Gottes kommt auf jeden Menschen, der Jesus als Herrn und Heiland einlädt. Er redet zu Menschen und er redet durch uns zu anderen, um das Reich Gottes zu bauen, um Gemeinde zu bauen und ja, das Heil Jesus unter die Menschen zu bringen. Gott segne dich. Amen. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Jesus, ich möchte dir von Herzen Danke sagen, dass du nicht einfach in den Himmel gegangen bist und uns zurückgelassen hast als Weisen, sondern dass du uns deinen guten Geist gegeben hast. Danke, dass er ein guter Geist ist, der uns deine Fülle schenkt, der uns Freude schenkt, der uns Leidenschaft schenkt, der uns Mut schenkt, der uns Kraft schenkt. Und Jesus, wir wollen dich an diesem Sonntagmorgen bitten, dass du uns ganz neu mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Wir wollen deine Fülle, wir wollen deine Kraft, Wir wollen deine Gaben in unserem Leben. Wir wollen, Heiliger Geist, dass du durch uns lebst und dass wir als Zeugen für Jesus Christus und für seine Heilstat in unserer Gesellschaft, in unserer Familie, in unserer Umgebung auftreten können. Und darum wollen wir uns ganz neu nach dir ausstrecken. Und wir wollen dich bitten, Jesus, dass du alle Vorbehalte, alle Ängste, die wir haben, durch die wir vielleicht, ja, die wir unbewusst als Prägung mit aufgenommen haben, durch die Geschichte, dass du uns davon frei machst und dass wir eine ganz neue Beziehung zu deinem Heiligen Geist aufbauen können und ihn ganz neu durch uns wirken lassen können und ihm ganz neu Raum geben können in unserer Gemeinschaft, in unseren Gottesdiensten, in unserem Alltag. Heiliger Geist, erfülle du uns. Amen. Und so spreche ich dir am Ende dieses Gottesdienstes den Segen Gottes zu. Es segne dich Gott, der Vater, der dich über alles liebt, als dein Kind. Es segne sich der Sohn Jesus Christus, der am Kreuz für deine Schuld gestorben ist, durch den du eine Beziehung zu dem lebendigen Gott haben kannst. Und es segne dich der Geist Gottes, der dich mit der Fülle Gottes, mit seiner Freude, mit seiner Leidenschaft, mit seinem Mut, mit seiner Kraft erfüllen will. Er erfülle dich und mache dich zu einem kraftvollen Zeugen für die gute Botschaft, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der Retter für diese Welt. Amen.